Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Marion Kuhl. Unser Thema heute: Passionsmystik als Liebesmystik bei der heiligen Gemma Galgani. Zu Gast bei uns Pater Gregor Lenzen aus München. Heute feiert die Kirche den Gedenktag der heiligen Gemma Galgani, wie die Italiener sie nennen. Sie hat 1978 bis 1903 in Lucca in der Toskana gelebt. Die Kreuzesnachfolge, die Liebe zum gekreuzigten Herrn, war bei Gemma ein Schwerpunkt ihrer Spiritualität oder der Schwerpunkt schlechthin. Sie hat die Wundmale Jesu an ihrem Leib getragen. Bereits im Alter von 25 Jahren starb sie. Schon 30 Jahre später wurde sie selig und 1940 heilig gesprochen. Auch wenn sie nie offiziell eintreten konnte, zählt sie zu den Heiligen des Passionistenordens. Und daher haben wir heute aus diesem Orden Pater Gregor Lenzen, den Provinzial der süddeutschen österreichischen Passionistenprovinz, zu Gast. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Pater Gregor, was fasziniert Sie denn besonders an der heiligen Gemma Galgani?
Ja, wenn man das Bild der heiligen Gemma betrachtet, dann hat das etwas sehr Anziehendes. Dieses reine, klare Gesicht, aus dem diese Innerlichkeit hervordringt. Und dieses Bildnis, dieses Bild der heiligen Gemma hat mich immer fasziniert und angezogen. Und ich habe mich dann auch mit ihrer geistlichen Gestalt beschäftigt und erkannt, wie sehr sie Jesus geliebt hat, wie intensiv ihr geistliches, ihr inneres Leben war und wie sie es verstanden hat, aus einem Weg des Leidens einen Weg der Liebe werden zu lassen, einer ganz tiefen, intensiven Liebe, die sie mit Christus vereinigt hat und die sie zu einem lebendigen Abbild Christi in seiner Person, in seiner Passion werden ließ. Und diese junge Heilige der Passion hat einfach eine große Anziehungskraft, der man sich kaum entziehen kann.
Sie haben sich den Titel gewünscht, Passionsmystik als Liebesmystik. Was versteht man denn eigentlich unter Mystik?
Ja, Mystik, wenn man da mal im Lexikon nachschaut, kommt von dem griechischen Wort myo, schließen, verschweigen. Das heißt, in der Mystik handelt es sich um eine zunächst verschlossene, verborgene Welt, könnte man auch sagen. Es geht letztlich darum, etwas Verborgenes, eine verborgene Wirklichkeit zu erkennen. In letzter Konsequenz eben den verborgenen Gott zu erkennen und zu erfahren. In diesem Sinne, im christlichen Sinne, ist Mystik dann Erfahrungserkenntnis von Gott und umschließt all die Wege der Innerlichkeit, des innerlichen Lebens, auf denen Menschen gegangen sind, um Gott tiefer zu begreifen und zu erfahren, vor allem auch in ihrem Inneren.
Ist in diesem Sinne dann jeder Heiliger ein Mystiker?
Das könnte man so sagen, ja.
Gott aus Erfahrung kennen, das war sicher bei Gemma Galgani der Punkt schlechthin. Wir freuen uns, dass Sie uns diese Heilige heute an Ihrem Gedenktag näher vorstellen. Bitte schön.
Ja, gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst möchte ich einmal die Lebensstationen der heiligen Gemma Galgani noch einmal kurz uns vor Augen stellen. Und ich möchte das tun mit den Worten einer österreichischen Schriftstellerin, nämlich Maria Veronika Rubatscher. Sie hat in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts eine Biografie über Gemma geschrieben, in zwei Bänden mit dem Titel »Bei Gemma Galgani«. Und sie fasst ihr Leben in folgenden Worten kurz zusammen. Am 12. März 1878 wird Gemma Als fünftes von acht Kindern des Apothekers Enrico Galgani in Borgo Nuovo geboren und tags darauf in der Pfarrkirche von Camigliano getauft. Am 26. Mai 1885 empfängt sie in Lucca in der Toskana, wohin die Familie Galgani übersiedelt war, die heilige Firmung. Dabei hört sie in ihrem Inneren zum ersten Mal die Stimme, die sie von nun an auf dem Wege des Leidens und der Hingabe führen sollte und die gleich schon das Liebste von ihr fordert, die Mutter. Am 17. September 1886 stirbt Frau Aurelia Galgani, heilig, wie sie gelebt hat. Gemma besucht die Schule der von der seligen Elena Guerra gegründeten Oblatinnen vom Heiligen Geist. Am 17. Juni 1887, dem Fest des Heiligsten Herzens Jesu, empfängt Gemma die erste heilige Kommunion nach 10 Tagen des Schweigens, der Einkehr, der Betrachtung des Leidens Christi. Am 11. September 1894 stirbt Gino, Gemmas Lieblingsbruder und Alumne des Priesterseminars. Die ehemals wohlhabende Familie steht vor dem finanziellen Ruin. Mit größtem Leidensmut lässt Gemma, wie dann auch später noch, überaus schmerzliche ärztliche Behandlungen ohne jede Linderung oder Betäubung über sich ergehen. Mit Jesus leiden ist bereits die Losung ihres jungen Lebens geworden. Am 11. November 1897 stirbt Vater Galgani an Kehlkopfkrebs und lässt die Seinen im tiefsten Elend zurück. Gemma kommt zu reichen Verwandten nach Camaiore aufs Land und schlägt eine vorteilhafte Heirat aus, um ganz Jesu zu eigen zu sein. Krank kehrt sie nach Hause zurück. Klaglos trägt sie die furchtbaren Schmerzen, die kein Arzt heilen kann. Zeitweise gelähmt, taub, blind, wird sie durch außerordentliche Gnadenerweise, Erscheinungen und Ansprachen getröstet und geführt von Jesus und seiner Mutter, von ihrem heiligen Schutzengel, vom heiligen Gabriel Possenti, dem jung verstorbenen, durch viele Wunder verherrlichten Passionisten. Am 3. März 1899, einem Herz-Jesu-Freitag, wird Gemma wunderbar geheilt. Doch alle ihre Bemühungen in einem der Klöster von Lucca oder bei den Passionistinnen in Tarquinia Aufnahme zu finden, sind vergeblich. Am Karfreitag 1899 zeigt sich ihr in der Ekstase Jesus der Gekreuzigte. Sie leidet mit ihm, wie in der Folge dann jeden Donnerstag und Freitag sein bitteres Leiden und Sterben. Am 8. Juni 1899, in der Nacht zum Herz-Jesu-Fest, empfängt Gemma die Wundmale des Herrn. Am 19. Juli 1900 seine Dornenkrone. Durch die Fülle mystischer Gnaden und Leiden ihrer Umgebung zum Stein des Anstoßes geworden, findet sie durch Gottes liebevolle Fügung Aufnahme im Hause des edlen Herrn Matteo Giannini, dessen Schwester Tante Cecilia Gemmas Adoptivmutter wird. Unter ihrem Schutz, unter der Leitung des Beichtvaters Weihbischof Volpi und des Seelenführers und späteren Biografen, Pater Germano vom heiligen Stanislaus, lebt Gemma ihr Leben der Liebe und der Leiden in tiefster Verborgenheit, treuer Pflichterfüllung, heldenhafter Übung aller Tugenden. Bis zu ihrem heiligen Tod am Karsamstag, dem 11. April 1903.
Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Es geht heute um die italienische Heilige Gemma Galgani, im Deutschen Gemma Galgani genannt, Passionsmystik als Liebesmystik. Zu Gast bei uns Pater Gregor Lenzen aus München.
Gemma Galgani wird auch die Heilige des österlichen Geheimnisses genannt. Sie war unablässig in das Geheimnis des Leidens Christi versenkt und so auch ganz durchdrungen von der Liebe des Erlösers. Hören wir nun die Einschätzung jener beiden Päpste, die Gemma zu Ehren der Altäre erhoben haben. Zunächst Papst Pius XI., der in seinem Dekret über die heroischen Tugenden Gemmas vom 29. November 1931 Folgendes schrieb: Mit Jesus leiden aus innerstem Verlangen, das wahrhaftige Liebe erzeugt und zur Angleichung an den Geliebten führt. Leiden mit Jesus, um die Ankunft seines Reiches zu beschleunigen und seine Herrlichkeit zu verbreiten, für das Wohl der Kirche und das Heil der Seelen, sich opfern für die erhabensten Zwecke, eindringen in den Plan des Erlösungswerkes, das verwirklichen viele, viele einfache Seelen in tiefer Demut des Herzens und beseelt von großer Liebe. Das hat Gemma Galgani verwirklicht, in ihrem kurzen Leben, das erfüllt war von Leiden mit Christus, das immer vereinigt war mit dem leidenden und für uns sich opfernden Heiland. Und Papst Pius XII. Hat im Dekret zur Heiligsprechung im Jahre 1939 Folgendes geschrieben: Durch die Verehrung der Passion des himmlischen Bräutigams sowie durch das Betrachten seiner uns im Übermaß geschenkten Liebe hat die heilige Gemma nach dem Maß des ihr Möglichen das lebendige Bildnis dessen in ihre Seele eingeprägt, der uns als Beispiel der Vollkommenheit vor Augen steht. Und da sie so die Liebe nachahmt, erreicht sie deren höchste Stufe. Sie erträgt an ihrem Leib das Todesleiden Jesu, damit auch das Leben Jesu an ihrem Leib offenbar werde. In solcher Verbundenheit mit Christus erleidet Gemma die Qualen und Demütigungen der Passion, bevor sie in besonderer Weise teilnehmen darf an der Freude der Auferstehung. Und in seiner Predigt zur Heiligsprechung am 2. Mai 1940 hat Papst Pius XII. Gesagt: Gemma Galgani wurde verzehrt vom Feuer der göttlichen Liebe. Sie bot sich Gott nicht nur an als Sühneopfer für die Wiedergutmachung der zahllosen, ihm von den Menschen zugefügten Beleidigungen, sie suchte überdies im Maße des ihr Möglichen, die sie verzehrende Flamme weiterzugeben. Mit Recht wurde sie Passionsblume genannt, denn während ihres ganzen Lebens blieb sie mit Christus verborgen in Gott. Sie war eine reine Flamme der Liebe zu ihrem gekreuzigten göttlichen Erlöser. Nichts Wertvolleres, nichts Süßeres gab es für sie als die Versenkung in die heiligen Wunden Jesu, fern von unserer lärmenden Welt. Mit dieser Versenkung in das Geheimnis des Leidens und damit in das Geheimnis der Liebe Christi erwies sich Gemma Galgani als eine echte Tochter des heiligen Paul vom Kreuz, des Gründers der Passionisten. Dieser hat immer wieder betont, dass die Versenkung in das Geheimnis der Leiden Christi, die Betrachtung seiner Person, die Pforte zur tiefsten Kontemplation darstellt. So schreibt er im 18. Jahrhundert in einem seiner Briefe zur Seelenführung: Es ist wahr, dass man solches Gedächtnis des hochheiligen Leidens Jesu Christi zusammen mit der Nachahmung seiner heiligen Tugenden niemals unterlassen darf. Selbst wenn man zur tiefsten Sammlung gelangt wäre und eine hohe Gabe des Gebetes hätte, auch dann ist es die Tür, durch die die Seele zur innigen Gottvereinigung, zur inneren Einkehr und zur tiefsten Kontemplation gelangt. Und an anderer Stelle schreibt er: Wenn Sie sicher sein wollen, dann treten Sie ein in diese göttliche Einsamkeit durch die Pforte, die da ist, Jesus Christus und sein hochheiliges Leiden. Und in einer dritten Briefstelle lesen wir: Es ist lobenswert, die Betrachtung mit den Geheimnissen des heiligsten Leidens zu beginnen, denn sie, diese Betrachtung, ist die Tür. Ich bin die Tür und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Soweit die Worte des heiligen Paul vom Kreuz. Im Blick auf die Betrachtung der Passion Christi als Durchgang, als Eingangspforte in das innerste Geheimnis Gottes. Diesen Weg hat Gemma schon sehr früh beschritten, als Kind bereits. Und in ihrer Autobiografie gibt sie darüber Aufschluss, wenn sie in der Erinnerung über ihre Exerzitien in Vorbereitung auf die Erstkommunion Folgendes schreibt: Die Mutter hatte mir, als ich noch klein war, den Gekreuzigten gezeigt und mir gesagt, dass er am Kreuze gestorben sei für die Menschen. Später hörte ich es dann wiederholen von den Lehrerinnen, aber ich begriff es niemals recht. Und dabei hätte ich es so gewünscht, genau das ganze Leben Jesu und seine Leidensgeschichte kennenzulernen. Ich äußerte während der Exerzitien dieses Verlangen meiner Lehrerin gegenüber und sie begann Tag für Tag mir etwas davon zu erklären. Sie wählte dazu eine Stunde, wenn die anderen Kinder schon im Bett waren, und tat es, glaube ich, heimlich vor der Mutter Oberin. Eines Abends erklärte sie mir etwas von der Kreuzigung, der Krönung und dem ganzen Leiden Jesu. Sie tat es so gut und so lebendig, dass ich dabei großen Schmerz und Mitleid empfand, so sehr, dass ich auf der Stelle hohes Fieber bekam und den ganzen folgenden Tag im Bett bleiben musste. Die Lehrerin brach von diesem Tag an jede Erklärung ab. Weiter lesen wir in der Autobiografie: Die Lehrerin, die in der Zeit der Exerzitien für die Heilige Kommunion mir die Leidensgeschichte erklärt hatte, versuchte eines Tages, vielleicht weil sie in mir eine Veränderung sah, aufs Neue sie mir zu erklären. Sie ging aber sehr langsam voran. Dagegen wiederholte sie mir oft: Meine Gemma, sagte sie mir, du gehörst Jesus und musst ganz die Seine sein. Sei brav, Jesus ist zufrieden mit dir, nur hast du viel Unterstützung nötig. Die Betrachtung der Leidensgeschichte muss dir am meisten am Herzen liegen. Wenden wir uns nun den Ekstasen der Mystikerin Gemma Galgani zu. Sie zeigen uns, bis zu welchem Grad der mystischen Vereinigung dieses junge Mädchen auf dem Weg der treuen Betrachtung des Leidens Christi gelangt war. Maria Veronika Rubatscher, die schon zitierte Schriftstellerin, schreibt in ihrer Biografie dazu Folgendes. Pater Germano, der Seelenführer, hatte zwei, zeitweise auch drei aus der Familie Giannini beauftragt, von Gemma unbemerkt, mit Angabe von Tag und Stunde, mit denkbar größter Treue aufzuzeichnen, was ihr in solchen Augenblicken der Ekstase von den Lippen strömte. 150 von Gemmas Zwiegesprächen mit einem, den anderen unsichtbaren, unhörbaren himmlischen Du wurden so während der drei letzten Jahre ihres Lebens festgehalten und 6 Jahre nach ihrem Tode von ihrem Seelenführer und Biografen Pater Germano zum ersten Mal und nur in kleinen Kostproben denen dargeboten, die in der Einfalt des Herzens Gott suchen. Viele solcher Seelen, die mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heilands und seiner Auserwählten, gab und gibt es, und sie verlangten stürmisch nach mehr. Noch aber hatte die Kirche nicht gesprochen, sie prüft lange und streng, und nicht Ekstasen, Visionen und Wundmale, nur die Heldenhaftigkeit der Tugend, aller Tugenden in allen Lagen, Leiden und Pflichten des Lebens, verschafften auch Gemma Galgani wie den übrigen Heiliggesprochenen aus der großen Zahl der Ekstatischen und der weit kleineren der Stigmatisierten die höchste Ehre, die die Kirche ihren Kindern verleiht. Dann erst 3 Jahre nach ihrer Heiligsprechung, die im Jahr 1940 stattfand, veröffentlichte die Postulation der Passionisten Gemmas Ekstasen in der Gesamtheit der schriftlichen Wiedergabe in chronologischer Ordnung mit wissenschaftlicher Gründlichkeit und wertvollen Anmerkungen, mit einer ausgezeichneten Einleitung von Kardinal Ermenegild Pellegrinetti, der Gemmas Landsmann, Zeitgenosse, Gefährte der Jugend war. Gemma-Bücher sind Jesus-Bücher. Wenn man Gemma hört, das schlichte Kind, dann fühlt man, wie die übernatürliche Temperatur steigt. Wer das Zentralgeheimnis der Kirche, Jesus, in seiner Sonnennähe auf sich wirken lassen will, der lerne Gemma kennen. Diese Worte, vor Jahrzehnten von der Kritik, den längst verschollenen deutschen Ausgaben von Gemmas Leben und Schriften gewidmet, gelten auch heute noch und gelten besonders von dem Buche der Ekstasen. Aus diesem Buch der Ekstasen möchte ich nun einfach einige Abschnitte zitieren, so wie sie sich in der Übersetzung, in der deutschen Übersetzung, in dem Buche von Maria Veronika Rubatscher wiederfinden. Gemma schreibt und spricht vielmehr dort: Du bist die einzige Liebe aller Geschöpfe. Du, Jesus, bist die Flamme meines Herzens. Ich möchte dich lieben, mein Jesus, aus ganzer Seele. Ihr alle Heiligen des Himmels, leiht mir euer Herz. Jesus, o Jesus, werde ich dir auch treu sein und ganz mein Herz dir geben? Ja, ich schenke es dir, doch gib es mir wieder, weiter, größer. Hätte ich nur viele Herzen und große Weite, dich allein nur wollte ich lieben, o Jesus, denn auch du liebst mich ja so sehr. Wer aber hat dich so zugerichtet? Wer hat dich getötet? Wer anders als die Liebe? Ja, schick mir Leiden, so nur kann ich dir sagen, dass auch ich dich zu lieben verstehe. einen Tropfen deines Blutes gib mir, gib meinem Herzen, dann wirst du sehen, dass ich dich liebe in deiner Liebe. Lass mich lesen, o Jesus, in deinem Herzen. Fürwahr, die Liebe hat dich getötet. Lass auch mich sterben aus Liebe. Leben wäre mir Qual. Nichts gibt es in der Welt, das mein Gemüt trösten kann, als dich. Die Dornen, das Kreuz, die Nägel, alles ist Werk der Liebe. So also liebt man. Ich habe es gelernt, o Jesus. Alles will ich opfern für dich, werde ich dir aber auch treu sein. Welch schönes Geschenk hast du mir gegeben, o Jesus. Ich habe dich gesehen, mein Jesus, das genügt mir. Ja, das ist die Gabe, die du deinen Seelen bereitet hast. Gern nehme ich sie an, o Jesus. Dein Wille geschehe, nicht der meine. So lesen wir auf den ersten der kleinen Zettel, auf den drei ersten der kleinen Zettel von Tante Cecilias Hand, Dienstag, den 5. September 1899. Zuerst möchte ich dich haben in meinem Herzen, o Jesus, und dich lieben, dann dich schauen und besitzen für immer. Gott Unendlicher, wie kannst du nur solch großmütiges Erbarmen an mir üben? Weißt du, was mir noch Leben gibt? Der Gedanke, dich zu empfangen in der heiligen Kommunion. Ja, ich möchte dich empfangen. Ich möchte dich sehen. Nein, mehr noch, ich möchte dich besitzen auf ewig. So viele Gnaden möchte ich, o mein Gott. Ich möchte deine Liebe. Liebe willst du von mir, und ich kann sie dir nicht geben, wenn nicht du sie mir gibst. Ich möchte, o Jesus, ein wenig Beharrlichkeit. Ich möchte einen guten Tod und dann den Himmel. Das ist für mich alles. Doch was ist das, was ich höre? Ich kann nicht, o mein Gott, mich dieser Süßigkeit überlassen. Was ist das, was ich höre? So lautet die letzte Eintragung vom 12. Januar 1903. Zwischen diesem Montag und jenem Dienstag liegt Blatt um Blatt mit schnell dahingleitendem Bleistift aufgezeichnet das hohe Lied der Liebe, das von Lucca aus zum Himmel stieg. Folgen wir den Aufzeichnungen der Ekstasen und hören wir Gemma zu in ihrem inneren Dialog mit ihrem geliebten Gut Jesus. Gemma spricht: So sehr möchte ich dich lieben, o Jesus, mit jener Reinheit, mit der dich die Jungfrauen liebten, mit jener Stärke, mit der dich die Märtyrer liebten, mit jener Liebe, darf ich es denn sagen, Jesus, mit der dich deine Mutter liebte? Genüge ich denn, Jesus? Bin ich deine Freude, o Jesus? Genüge ich denn, Jesus, wirklich? Sage es mir, Jesus, sage es mir noch einmal. Ist es möglich, Jesus, dass ich dir genüge? O ihr Heiligen des Himmels, leiht mir euer Herz, auf dass ich Jesus über alles lieben kann. Was bin ich denn, Jesus, dass ich dir genüge? Ich bin ganz sein, des Herzens Jesu. O welche Seligkeit gibst du mir, Jesus? Du bist die Stütze meines Lebens, die Flamme meines Herzens, der Augenstern meiner Augen. Meines Herzens Flamme willst du ganz. Nichts anderes, Jesus, verlangst du von mir als Liebe. Liebe suchst du bei mir. Ich habe keine mehr. Du hast mir das Herz geraubt. Alles ekelt mich an. Jesus allein, einzig und allein, nur deine Liebe. Jesus, öffne mir dein Herz, gib, dass ich darin eintrete. O Jesus, der du alle meine Nöte kennst, warum zögerst du, meine Bitten zu erfüllen? Jetzt, da alle auf Erden genießen und alle im Himmel sich freuen, willst du mich einsam hier weinen lassen? Findest du nicht ein winziges Plätzchen für mich? Warum machst du mir denn nicht ein ganz klein wenig Raum im Kämmerchen deines Ziboriums? Ja, mein Gott, dich will ich. Alles, was ich tue, tue ich für dich. Wenn ich wache, bin ich immer bei dir. Wenn ich esse, esse ich für dich. Wenn ich leide, leide ich mit dir. Du, o Jesus, wirst immer meine Erquickung sein. Wenn ich mich bedrückt fühle, immer werde ich dich rufen. Ich will vom Glauben und von der Hoffnung leben. Ich verlange nicht mehr, dich auf Erden zu schauen. Es genügt mir, dich im Himmel wiederzusehen. Wenn ich atme, atme ich immer dich. Nichts anderes suche ich als dich, o Jesus. Gib niemals zu, o mein Gott, dass dieser arme Körper sich je empöre gegen deinen Willen. Was, o Jesus, ist dieses Feuer, das mich ganz verzehrt? Ich freue mich und genieße dich, Jesus. So möchte ich sein und bleiben in Ewigkeit. Mein Gott, wenn du schon auf Erden so glücklich machst, was erst wird im Himmel sein? Wie schön bist du, Jesus. Wenn du dich aber sehen ließest, wie du im Paradiese bist, würde ich sterben. O sag mir, Jesus, wäre das nicht ein schöner Tod? Brich schnell diese Kette, die mich an die Erde fesselt. Zerreiße sie, damit ich nicht so arg leide, wenn du dich wieder von mir entfernst. Wann wird das sein, o Jesus? Wenn du fortgehst, gehe ich mit dir. Ja, wann, o Jesus, werde ich endlich mit dir vereint sein, um mich nie mehr von dir zu trennen? Jesus, ich habe dich so sehr gesucht. Wo warst du, Jesus? Lass mich heute ein wenig bei dir sein. Lass mich deine Gegenwart genießen und deine Nähe. Ja, Jesus, es gibt selige Augenblicke auf Erden. Bei Jesus sein, welch ein Trost, o Jesus. Wenn ich bei dir bin in deiner erhabenen Gegenwart, dann schwinden im Nu alle meine Ängste. Noch ein wenig von deiner liebwerten Gegenwart. Hier vor dir gelobe ich dir, beschwöre ich dich aufs Neue. Sollte ich je in Sünde fallen, lass mich jetzt sterben. Sollte ich jemals sündigen, warum erhältst du mich dann am Leben? Ich sehne mich ja doch so sehr nach dem Augenblick, der mich für immer mit dir vereinigt. Komm, o komm, denn dich wünsche ich, nach dir sehne ich mich Tag und Nacht. Nichts anderes will ich als dich, o Jesus. Viele, o Jesus, fragen mich, was machst du denn all die Zeit vor Jesus? Und ich antworte, was ein Armer tut, vor einem großen Herrn. Ja, du siehst, o mein Jesus, was allein mir vonnöten ist. Mach, dass ich dein sei, ganz dein. Kreuzige mich noch einmal, Jesus, mach mich dein. Maria Veronika Rubatscher schreibt, im Blick auf diese Gedanken und Empfindungen in den Ekstasen, kreuzige mich, mach mich dein. Von klein auf ist das Gemmas große, ja einzige Sehnsucht. Es ist Sinn und Sendung ihres Daseins in dieser Welt. Liebe und Leid, o teurer Jesus. Leid und dann Liebe. Wie oft tönt es von ihren Lippen, wie Gemma und Gesù, die doppelte Alliteration ihres Namens, Gleichklang, Zusammenklang, ihr bestimmt von Ewigkeiten, auch gegen die Bedenken ihrer seligen Mutter an jenem Frühlingsmorgen ihrer Geburt und Taufe, so ist Lieben und Leiden die Alliteration ihres Lebens in und außer der Ekstase. Lieben, Leiden, gekreuzigt sein mit dem Gekreuzigten ist der stets wiederkehrende Kanon ihrer Gespräche mit Gott, diesem Gott, der Mensch geworden ist, um ein Mann der Leiden zu werden, der durch Leiden die Seinen zur Liebe führt und durch Liebe wieder den Durst nach Leiden in ihnen weckt. Um lieben zu lernen, muss man leiden, ruft Gemma an einem der Tage unsäglicher Schmerzen in der Ekstase aus. Du, o Jesus, sagst es mir immer wieder, wer leidet, der liebt. Das Kreuz, die Kreuze gibst du denen, die du lieb hast. Ich habe gelitten, o Jesus, ich habe geliebt. Du behandelst mich, wie dich dein Vater behandelt hat. Du lässt mich, Jesus, dein Leiden trinken bis zum letzten Tropfen. Willst du wirklich wissen, o Jesus, wann ich mich freue und genieße? Dann, wenn ich mit dir leide, deine vielen Leiden mit dir teile. Lässt du mich heute nicht wieder deine Schmerzen empfinden? Wenn du mich reich beschenken willst, lass mich leiden. Ja, ich habe es dir schon gesagt, ich freue mich und genieße, wenn ich mit dir leide. Jetzt ist nicht mehr die Zeit, dass du leidest, jetzt bin ich an der Reihe. Jesus, ich möchte dir helfen, möchte so vieles, o vieles für dich leiden. Du, Jesus, hast, um meine Seele zu retten, nicht Blut und Leben gespart. Aber auch ich, Jesus, möchte das Leben geben für dich. Glaubst du es mir? In manchen Augenblicken fühle ich die Kraft der Märtyrer. Könnte ich alles tun, was du nur immer willst. Diese Worte der Passionsmystikerin mögen uns vielleicht befremdlich erscheinen, wenn wir so ihren Ekstasen zuhören. Und wir laufen vielleicht Gefahr, am Kreuz und am Leiden hängen zu bleiben. Aber auch wenn Gemma das Wort Leid und Kreuz viel im Mund führt, so ging es ihr doch nie um das Leiden selber, sondern immer um die Liebe zu Jesus. Für sie war das Leiden, die Teilnahme an seiner Passion, nur der Weg. Das Ziel war die liebende Vereinigung mit Gott. Das Ziel ist Gott und seine Liebe für uns alle. In der Betrachtung der Leiden Christi entdecken wir die göttliche Liebe. Und erfasst von seiner göttlichen Liebe verstehen wir auch besser sein Leiden, empfinden es mit, nehmen teil an seinem unaussprechlichen Leben, der Liebe und des Leidens. Auf diesem Weg ist Gemma Galgani zu einem lebendigen Abbild des Gekreuzigten und seiner Tugenden geworden. Wer immer Gemma begegnete, konnte etwas von der Liebe Christi, von seiner Hingabe bis zum Letzten spüren. Und so ist diese junge Passionsmystikerin, diese junge Heilige für uns alle ein Bild der Hoffnung und ein Hinweis auf den Weg, der zum Leben führt.
Passionsmystik als Liebesmystik bei der heiligen Gemma Galgani, das ist unser Thema heute am Gedenktag dieser italienischen Heiligen. Zu Gast bei uns Pater Gregor Lenzen aus München. Ihnen, Pater Gregor, herzlichen Dank für diese Vorstellung der Heiligen.
Ja, danke.
Viele sind vielleicht dabei hängen geblieben, Sie haben es eben schon gesagt, Kreuz und Liebe, vom Kreuz wirklich weiterzuschauen auf die Liebe Gottes hin, ist nicht immer einfach. Sie haben eben dieses Zitat der Heiligen genannt, wenn du mich beschenken willst, lass mich leiden. Ich glaube, bei uns läuft es meistens andersrum, dass wir im Gebet darum bitten, von den Leiden befreit zu werden. Wie kann sie das so sehen?
Ja, das klingt natürlich unwahrscheinlich provokativ in unseren Ohren, ist ganz klar. Wir leben auch in einer Zeit, die eher... Ja, wo die Bedürfnisse des Menschen, ja, sein Wohlergehen mehr im Mittelpunkt stehen. Und Gemma setzt den Akzent ganz woanders. Sie ist nicht ängstlich um sich besorgt, sie dreht sich nicht ängstlich besorgt um ihr eigenes Ich, um ihr Wohlergehen. Sie lässt sich im Grunde völlig los und will ganz mit Jesus vereint sein. Und der Weg hin zu dieser tiefsten Vereinigung mit dem Herrn ist für sie praktisch die Teilnahme an seiner Passion, die Straße des Leidens, wenn Sie so wollen. Dabei, noch einmal, geht es Gemma aber nicht um das Leiden, das wäre ja krankhaft, absolut nicht gesund. Gott hat ja auch keine Freude daran, uns leiden zu sehen oder leiden zu machen. Im Gegenteil, er will uns ja zu einer Freiheit führen, die uns hilft, über das Leid hinauszukommen. Aber der Weg zu dieser Freiheit, zu diesem neuen Leben, geht eben nur über ein Sterben mit Christus. Ich hatte ja auch gesagt, Gemma wird als die Heilige des österlichen Geheimnisses bezeichnet. Und das bedeutet immer, dieses Pascha mit dem Herrn zu vollziehen, also mit ihm zu sterben, um mit ihm Anteil am neuen Leben zu bekommen. Da muss erst einiges vom alten Menschen losgelassen werden und sterben. Dazu gehört eben auch der menschliche Hochmut, das Kreisen um sich selber und so weiter. Und für Gemma war die Teilnahme am Leiden Christi der Weg, sich selbst zu sterben und Jesus immer größer werden zu lassen in ihrem eigenen Inneren, in ihrem eigenen Leben.
Eine Hörerin aus Darmstadt, Frau Schirmer. Grüß Gott.
Grüß Gott, ja.
Sie haben eine Frage oder einen Beitrag?
Ja, ich wollte zu dem Vortrag sagen, dass mein Vater diese Heilige besonders verehrt hat. Er hatte ein ganz großes Bild von ihr. Das weiß ich also noch, als ich Kind war. Und jetzt habe ich an sich die Frage, ich habe einen liturgischen Kalender, so einen Tagesabreißkalender, und da ist sie gar nicht mit drauf heute.
Ja, wir feiern heute liturgisch eigentlich den heiligen Johannes Nepomuk.
Ja.
Als nicht gebotenen Gedenktag. Der Gedenktag Gemmas hat sich immer mal auch verschoben. Ihr Todestag ist ja der 11. April, war damals ein Karsamstag. In manchen Kalendern wird dieses Datum als ihr Gedenktag angegeben, 11. April.
Ja.
Dann gab es auch mal den 14. Mai als ihren Gedenktag. Jetzt ist es der 16. Mai geworden. Das hat sich also manchmal auch verschoben. Aber sie wird ja auch nur lokal oder regional gefeiert, also nicht als gebotener Gedenktag für die gesamte Kirche.
Ja.
Vielleicht, weil es eine italienische Heilige ist?
Ja, einmal das, und sie wird zum Beispiel im Umfeld unserer Kongregation oder bei den Passionistinnen gefeiert. Da wird das Gedächtnis begangen in manchen Diözesen, in Italien, in Lucca natürlich, ist ganz klar. Aber eben nicht weltweit als fest verankert im Kalender.
Mhm. Danke für Ihren Anruf, Frau
ja,
Schirmer.
Ja, ich bedanke mich auch.
Ja, alles Gute.
Danke.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, das Phänomen der Wundmale, das einige Heilige getragen haben, der heilige Franziskus, Pater Pio und eben auch die heilige Gemma Gargani, das wird ja schon ihre Zeitgenossen herausgefordert haben, weil diese Wundmale sichtbar waren. Musste sie mit diesen Vorwürfen, dass sie eine Schwindlerin wäre oder wie auch immer hysterisch oder sonst was, auch schon kämpfen?
Ja, natürlich. Also Gemma ist auf viel Unverständnis gestoßen und man hat sie auch innerhalb ihrer Familie beschimpft und verdächtigt. Man hat sie eben für eine Schwindlerin gehalten, man hat sie der Hysterie verdächtigt. Und für sie war das schrecklich. Ich meine, ihr war es im Grunde schrecklich, dass sie da geblutet hat. Sie wollte es verbergen, aber es gelang ihr eben nicht. Und man kann sich nur versuchen, in dieses junge Mädchen hineinzuversetzen, in ihre innere Not auch. Denn ihre Umgebung hat sie nicht verstanden und bedeutet eine große Einsamkeit, eine innere Einsamkeit auch. Und Gott sei Dank hat sie dann in ihren letzten drei Lebensjahren Zuflucht gefunden in dem Haus der Familie Giannini in Lucca, wo sie dann doch in einem geschützten Raum war und umgeben von Menschen, die ihr Wohl wollten.
Ja, dann danke, dass Sie uns diese Heilige näher vorgestellt haben. Liebe Zuhörer, wenn Sie eine CD bestellen wollen von dieser Sendung, ist das natürlich möglich. Rufen Sie einfach an beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der 08323 96 75 120, oder Sie können auf unsere Homepage gehen. Unter www.horeb.org können Sie auch unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Pater Gregor, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Gerne. Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute Ihnen nach München.
Danke.
Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.